Kennen Sie noch das Spiel Monopoly? Monopoly ist das Spiel der kleinen und großen Kapitalisten, Spiel der Immobilienhaie. Die Kleinen haben ihr Häuschen irgendwo in der Chausseestraße oder beim Nordbahnhof. Ist hier. Die anderen, etwas besser situierten, unten, Museumsufer. Und die ganz reichen, Schlossallee, Parkstraße, haben da ihr Hotelchen stehen. Irgendwo gibt es dann noch die Lower und Upper East Side mit der Hafenstraße. Und das Schicksal, alles wie im richtigen Leben, das Schicksal schlägt dann auch zu. Im Spiel haben wir dafür die beiden Würfel gehabt und Ereigniskarten. Und eine dieser Ereigniskarten, die lautete: Gehe zurück nach der Batschstraße, gehe nicht über los, ziehe nicht 4000 Mark ein. Geh zurück nach der Batschstraße, ganz egal, wo du gerade stehst. Und der Predigtext handelt von einem Mann, der diese Karte gezogen hat, der eigentlich fast alles erreicht hatte und dann diese Karte zieht. Für diejenigen, die gerne Monopoly spielen oder gespielt haben, wir kommen da nachher noch drauf zurück. Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium, das, was wir eben gehört haben, und er lautet: Und danach ging Jesu hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er, Levi, verließ alles und folgte ihm. Es geht heute um Umkehr und Neuanfang. Das neue Jahr, Jahresbeginn, das ist ja immer so der Zeit, wo man neue Anfänge wagt. Die einen wagen es dann, zum fünften Mal mit dem Rauchen aufzuhören oder morgens etwas früher aufzustehen, damit nicht alles so in der Hektik abläuft, so wie bei mir. Ich habe diesen Vorsatz heute Morgen gleich gebrochen, total verschlafen. 7:50, mit einem kleinen Aufschrei aufgewacht. Gabi, 7:50, ich muss los. Wir waren ja noch im Haus Jona, der Thomas Haugwitz und ich. Und da war es dann mal wieder sehr, sehr knapp. Das gemeinsame Frühstück fand dann heute nicht statt. Aber heute am 2. Januar, wenn Sie solche Vorsätze für sich, für Ihr Leben getroffen haben, dürften die meisten noch funktionieren, gehalten sein. Das ist ja erst der 2. Januar. Das bröselt dann so Februar, März, April. Da geben dann spätestens die Letzten auf. Einer der Psychologen hat das mal Neujahrsvorsätze-Syndrom genannt. Und das stimmt auch. Weil die meisten Vorsätze, die wir uns setzen, die versuchen wir aus eigener Kraft einzuhalten. Und das geht fast immer schief. Aber kommen wir mal zurück zum Text, zum Levi. Wer war dieser Levi? Er ist allen bekannt, nur nicht unter diesem Namen. Er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Autor und Schreiber der Urfassung des Matthäus-Evangeliums. Und das war Schriftlesung. Hier hat Levi noch einen anderen Job, einen ganz tollen Job. Er ist Zöllner dieser Provinz Judäa. Er arbeitet im Sitzen, wie die meisten von uns heute, verdient viel Geld. Denn alle, die an ihm auf diesem Weg vorbei müssen, die müssen an ihm vorbei und müssen das Geld, was er fordert, zahlen. Es gibt keine Schleichwege, keine Nebenstrecken am Zoll vorbei. Das ist quasi eine Lizenz zum Gelddrucken. Und die Zöllner im Römischen Reich, das waren nicht die Leute am Zoll, sondern das waren die Steuereintreiber. Und die waren, wenn auch nicht berechtigt, aber so doch in der Regel so ausgestattet, dass sie die Steuern nach Belieben erhöhen konnten für ihren eigenen Reichtum. Und das haben sie auch getan. Levi war allerdings Jude. Und als Jude für das Römische Reich Steuereintreiber zu sein, da gibt es zwei, drei Worte für: Kollaborateur, Überläufer, Fahnenflüchtiger. Und deshalb war er vom religiösen Leben ausgeschlossen. Synagogen waren für ihn tabu. Kulturelles Leben fand ebenfalls nicht statt. Heute, in Zeiten des Euro, der Völkerverständigung, kennen wir das eigentlich nicht. Oder doch? Wegelagerer, Schmarotzer, das sind heute andere Leute. Mir fallen da ein die Zöllner an der rumänischen Grenze. Ich bin da vor 8 Jahren ja mal runtergefahren. Und die haben so ihren kleinen Tribut kassiert, wenn man da vorbei wollte. Oder wer in den entsprechenden Kreisen verkehrt, ich weiß nicht, wer von Ihnen das ist. Untergrund Frankfurt, da gibt es natürlich auch Mafia, da gibt es Schutzgelderpressung. Oder, ich hoffe mal, ich trete jetzt keinen zu nahe, Es fühlt sich keiner persönlich angegriffen. Die Makler und Notare, die haben so ein bisschen dieses Image. Viel Geld, wenig Arbeit. Wenn ich eine Wohnung kaufe, ich muss zum Notar. Wenn ich eine Wohnung miete, ich muss quasi über den Makler gehen. Und der kriegt 5% für nichts. Levi bekommt seinen Lohn quasi fürs Nichtstun. Super Job. Der müsste eigentlich sehr zufrieden sein. Wer von uns würde diesen Job nicht gerne haben? Aber irgendetwas stimmt bei ihm nicht. Er ist vom religiösen Leben ausgeschlossen. Er hat viele Neider, wenig Freunde, wahrscheinlich auch einige Feinde. Irgendwie fühlt er sich nicht wohl. Und Jürgen hat es gesungen, Jürgen weiß. Er sehnt sich nach diesem noch einmal neu beginnen. Und dann kommt Jesus vorbei und er fordert ihn auf, sein Jünger zu werden. Er wirbt nicht, er stellt nicht die Vorteile gegen die Nachteile des Jüngerdaseins dar. Klar, dann wäre der Vorteil so, der Nachteil so. Denn der Reichtum des Levi, er wäre weg. Und Jesus fordert auf, er sagt nur, folge mir nach. Wenn Levi nur einen Gedanken daran verschwendet, das auch zu tun, dann muss ihm irgendetwas fehlen, etwas sehr Wichtiges. Vermissen Sie auch manchmal etwas in dieser Art? Spürbar ist das so in der inneren Leere, in dieser Ziellosigkeit, häufig so, wenn ein Lebensabschnitt zu Ende geht, wenn ich mein Abitur gemacht habe und ich weiß, wie es weitergeht, oder wenn ich 40 bin, steht mir jetzt bevor, ich dann so zurückschaue, was ich so alles geschafft habe, was ich nicht erreicht habe, dann kommt dieses Ziellose, dieses Schwimmen im Strom der Zeit, das große Wozu. Kennen Sie das Gefühl? Wer von Ihnen kennt das? Niemand? Na gut, dann kann ich ja zuklappen. Dann habe ich ihm nämlich nichts zu sagen. Aber ich glaube ihm das nicht. Denn ich kenne mich und ich kenne Sie. Denn ich habe zeitweise dieses Gefühl. Und das, was ich Ihnen jetzt sage, das hätte ich ganz gern gehört. Zwar, wenn ich da vorne sitze und das jemand anders mir sagt. Das sage ich also auch mir. Wir investieren sehr viel Zeit in unseren Beruf. Gerade die, die von uns selbstständig sind, tun das. Wir arbeiten sehr viel für Geld, für Häuser, für Wohnungen, fürs Auto, für den Urlaub, für die großen Geschenke jetzt zu Weihnachten. Wir arbeiten viel. Ich durfte jetzt oder sollte jetzt über den Jahreswechsel arbeiten. Jahr 2000, Computer. Einige kennen das von Ihnen. Ja, manche werden dabei auch sehr reich, andere nicht. Und alle wissen wir eigentlich, dass wir, wenn wir Rentner sind und irgendwann mal unser Leben sich dem Ende entgegenneigt, wir alles abgeben müssen. Einigen von uns fällt der Reichtum allerdings auch zu. Ich habe da eine Kollegin und ihr Mann, das ist so eine, wir nennen das immer Glücksnatter. Wenn der eine Lotterie sieht, dann kauft er ein Los, weil er weiß, es reicht zum Gewinn. Neulich gab es bei uns eine große Tombola. Sie ganz nervös sagt, komm, wir müssen da hin, sonst sind die Lose weg. Er hat nur gesagt, das reicht, wenn wir ziemlich zum Schluss gehen. Wir kaufen dann das vorletzte Los und wir gewinnen auch. Wir sind ziemlich zum Schluss hingefahren, haben eins der letzten Lose gekauft und zweiter Preis, Weltreise, erste Klasse, round the world. Geschätzter Wert 12.000 D-Mark. So macht man das, ne? Geld verdienen kann man da wohl nicht so sagen. Da würde ich mal sagen, die bekommen das, ne? Im Schlafen, im Sitzen, wie auch immer. Die tun da nichts für. Und so ähnlich muss es den Levi wohl gegangen sein, vielleicht nicht ganz so extrem. Aber nun verlässt Levi alles, was sein Leben ausmacht. Sein Reichtum, seinen sicheren Job, Bekannte, seine Freunde, wenn er dann welche hatte. Er steht auf, ganz aktiver Schritt für jemanden, der sonst im Sitzen arbeitet, und er folgt ihm nach. Er trifft hier eine Entscheidung für sein Leben, die nur er allein auch treffen kann. Die trifft weder sein Chef, noch seine Frau, noch sonst jemand, auch Jesus nicht für sein Leben. Und ich denke da an ein Bonhoeffer-Lied, nein, Gedicht, vertont vom Siegfried Fietz als Lied. Und da heißt es, der Ruf Jesu in die Nachfolge macht den Jüngern zum Einzelnen. Ob er will oder nicht, er muss sich entscheiden. Er muss sich allein entscheiden. Er muss allein folgen. Und weiter, jeder tritt allein in die Nachfolge, aber keiner bleibt allein. Und das ist auch das, was der Jesus dem Levi sagt, entscheide du allein. Levi entscheidet allein für sich, Jünger zu werden, und er bleibt nicht allein. Nachfolge, Umkehr, Neuanfang. Eigentlich wird jeder von uns irgendwann in seinem Leben angesprochen, nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Und da gibt es verschiedene Reaktionen, je nachdem, wo ich in meinem Leben gerade stehe. Und ich habe jetzt mal so drei Personengruppen versucht rauszuarbeiten. Vielleicht finden Sie sich in der einen oder anderen wieder. Das erste sind die Ehrgeizigen unter uns. Wenn ich ehrgeizig bin, dann glaube ich, auf dem richtigen Weg zu sein. Dann muss ich nichts ändern. Ich bin mit dem zufrieden, was ich bisher getan habe, was ich erreicht habe. Ich stehe zu meiner Vergangenheit und zu dem Weg. Ich freue mich über das Erreichte, bin vielleicht sogar stolz auf mein Häuschen, was ich habe, auf das Auto, poliert, ist ja Sonntag, gestern war Samstag, auf die Kinder, fein gestriegelt, gut erzogen. Und das gehe zurück, zurück nach der Badstraße, das ist dann eine Enttäuschung, eine Bevormundung Gottes. Da greift jemand in mein Leben ein, ganz anders, als ich das eigentlich möchte. Zurück heißt, ich muss den ganzen Weg bis da oben hin zur Badstraße zurückgehen. Ich gehe nicht über los, ich ziehe nicht 4.000 Mark ein, das heißt, das ist auch mit finanziellen Verlusten verbunden. Ich muss sogar gegen den Strom schwimmen, weil alle anderen bewegen sich brav, die im Uhrzeigersinn, und ich gehe andersrum. Zurück heißt, eigentlich war dein gesamtes bisheriges Leben bis zu diesem Zeitpunkt falsch. Das ist so, wie wenn ich in die Adria fahren will. Ich bin ja schon 6 Stunden unterwegs und dann sehe ich ein Schild. Elbtunnel, Hamburg, 10 Kilometer. Falsche Richtung. Da muss ich zurück. Da gibt es keine Abkürzung. Wenn ich dann versuche, den Kurs ein bisschen zu korrigieren, 15 Grad nach links, dann komme ich an der Nordsee raus, aber nicht an der Adria. Die Ehrgeizigen, wenn ich ehrgeizig bin, zu meinem Leben stehe, dann erwarte ich mehr vom Leben, als ich jetzt bisher eigentlich habe. Ich habe immer ein Ziel vor Augen. Das kann sein, mehr Geld, mehr Straßen, mehr Häuser, mehr Hotels. Irgendwo da oben an der Schlossallee, damit die anderen zahlen. Die ganze Welt gewinnen, heißt es im Lesungstext. Die ganze Welt gewinnen, bis mir bei Monopoly alles gehört und alle anderen pleite sind. Mehr Ansehen, mehr Freunde. Mehr Freunde? Mehr Lebensinhalt. Mehr Lebensinhalt? Umkehr ist dann recht schwer. Ich muss zum Ersten erkennen, dass ich auf dem falschen Weg bin. Zum Zweiten muss ich erkennen, was der wichtige Weg ist. Und viele suchen irgendwann, wenn sie erkannt haben, ich bin auf dem falschen, den richtigen Weg und enden dann irgendwo zwischen fernöstlicher Sekte, Selbstfindungskurs bei der Volkshochschule oder Scientology oder was weiß ich, was alles möglich ist. Einige finden natürlich auch zum christlichen Glauben. Umkehr muss dann aber ganz und vollständig sein. Ein bisschen Umkehr, eine kleine Kurskorrektur geht nicht. Ein bisschen Umkehr ist dann nämlich so etwas wie ein bisschen Lebensinhalt, ein bisschen Vergebung, ein bisschen lebendig oder ein bisschen tot. Das ist so ein bisschen wie bei einem Tanker. Die Umkehr ist umso schwerer, je größer die Masse ist. Die Masse bei einem ehrgeizigen, reichen, sind die Verpflichtungen gegenüber meiner Familie, meinen Kindern. Das sind die Erwartungen, die mein Arbeitgeber an mich hat. Wer macht denn sonst meinen Job, wenn ich jetzt aufhöre, alles hinschmeiße? Das ist hoffentlich auch ein bisschen Spaß an der Arbeit. Das sind meine zeitraubenden Hobbys, die ich vielleicht habe. Das ist das sich wohlfühlen im 90.000 D-Mark Auto mit Klimaanlage und Automatik. Sich wohlfühlen im Restaurant wo das einfache Gedeck 200 Mark kostet. Sich wohlfühlen im teuren Hotel am Strand von irgendwo. Sich wohlfühlen in den Hotels am Westend. Da oben. Gehe zurück nach der Batschstraße, ziehe nicht 4000 Mark ein. Diese 4000 Mark, das sind dann Peanuts. Diese Menschen, die laufen ihr ganzes Leben jetzt im Kreis. Angefangen bei der Batschstraße, geradeaus, dann geht's hier runter, wieder rauf, wieder zurück nach los. Ganze Leben im Kreis, wie der Hamster im Laufrad. Kennen Sie den Dauerrekord im Monopoly-Spielen? Ein ganzes Leben, nur für sich leben, immer im Kreis laufen. Das Dumme ist nur, die meisten merken es nicht einmal. Sie sagen, ich gehe ja immer auf ein Ziel zu. Das stimmt auch. Geradeaus mein Ziel verfolgen. Ich fange also da oben an, gehe auf das Ziel zu, auf das Ziel, auf das Ziel, auf das Ziel. Nach 4 Zielen bin ich bei Monopoly wieder da, wo ich losgegangen bin. Immer im Kreis. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr so klappt mit den Erwartungen, weil sein Chef, mein Chef über mir seinen Stuhl nicht räumt oder die Kinder sich anders entwickeln, als ich das gedacht habe, und ich abends nur noch geschafft in den Sessel sinke, nur noch die Füße hochlegen will, wenn ich nur noch plane, plane, plane und nichts mehr realisiere, wenn ich mit meinen Gedanken weit weg bin, in den Tag hineinträume. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich gesagt, die schönste, entspannendste Zeit bei mir am Tage ist nachts, wenn ich träume. Da ruhe ich mich aus und ich erlebe gleichzeitig was. Und ich muss nichts tun. So dann die zweite Personengruppe, die Frustrierten. Die spüren, dass irgendetwas falsch ist. Zurück nach der Batschstraße, da links oben. Das ist natürlich auch schwierig für jemanden, der frustriert ist. Er hat immer noch das Ziel Schlossallee vor Augen. Er weiß aber genau, dass er dort nicht mehr hinkommt. Irgendwo auf dem Weg, vielleicht da im Westend hier unten, ist er stehen geblieben. Er weiß, dass er aufgrund seiner Beschränkung über die Hürden, die jetzt vor ihm liegen, gar nicht mehr hinwegkommt. Er wird die Schlossallee nicht erreichen. Das hat er begriffen. Das habe ich begriffen. Aber zurück nach der Batschstraße, Gott, das kann doch nicht sein. Ganz zurück, wenn es zumindest da die Lower East Side wäre, Hafenstraße oder Seestraße, das wäre doch auch schon okay. Aber Batschstraße? Batschstraße heißt, ich muss meine eigenen Beschränkungen akzeptieren, ich muss dazu stehen. Das Rückbesinnen auf die eigenen Möglichkeiten, das, was jetzt noch geht, auch wenn es nur das Nordend ist. Einige versuchen dann, das, was sie selbst nicht erreicht haben, in ihren Kindern zu verwirklichen. Man muss das Kind dann, der Sohn dann, der erfolgreiche Ingenieur werden, wobei der Papa nur einfacher Planer war. Oder die Tochter muss jetzt große Musikkarriere machen, was die Mutter nicht geschafft hat. Dann schicken wir unsere Kinder in das Laufrad rein und die galoppieren da 40 Jahre und sehen dann, wo sie sich eigentlich befinden. Die dritte Gruppe, die kennen Sie aus jedem Krimifilm, das sind dann die Gescheiterten. Die wissen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und sie wollen eigentlich da raus, sie wollen nur noch fliehen. Sie stehen nicht zu ihrer Vergangenheit. Sie wollen, Motiv in den Kriminalfilmen, neu beginnen, alles Gewesene vergessen, weil dieses Gewesene Konsequenzen hat. Da wartet Kriminalkommissar auf sie und lauert nur, ihn zu verhaften. Da wartet ein Gefängnis, eine Geldstrafe. Da will ich nur noch weg. Alles, was ich getan habe, soll vergessen. Nicht nur vergeben, sondern vergessen sein. Weil das bisherige Leben zu gar nichts Sinnvollem, zu nichts mit Inhalt geführt hat. Weil das Ergebnis bisher eigentlich nur Schrott wert ist. Weil diese Rechnung offen ist und weil eine Strafe wartet. Gehe zurück nach der Batschstraße, gehen nicht über los, ziehen nicht 4.000 Mark ein. Auch bei Monopoly gibt es Situationen, wo das eine Erlösung ist. Wenn Parkstraße, Schlossallee mit den Hotels bepflanzt in fremden Händen sind. Und wenn ich da durch muss, wird das immer ein sehr teures Unterfangen. In der Regel bin ich dann pleite, ich verliere das Spiel. Da rettet mich das, gehe zurück vor den Konsequenzen meines Lebens. Bei Monopoly entscheidet im Wesentlichen das Würfelglück. In unserem Leben entscheiden wir selbst. Jemand hat neulich mal gesagt oder geschrieben, Leben ist wie Malen mit dem Bleistift, nur ohne Radiergummi. Was wir gesagt haben, haben wir gesagt. Was wir getan haben, ist getan. Wir können da nichts ungeschehen machen. Wir müssen mit den Folgen leben. Ein Satz war es nur. Und weiter nichts. Komm mit und folge mir. Weiter nichts. Ich gebe dem Jürgen jetzt mal einen Tipp, dass wir ihn gleich an der Orgel brauchen. Und dann hören wir ihn ab jetzt nur noch von oben. Wer ihn also wieder sehen will, der muss daher zum Abendmahl kommen. Dann spielt er wieder von hier vorne. Weiter nichts als dieser eine Satz. Wirklich weiter nichts. Ich möchte neu beginnen. Ich möchte endlich neue Wege gehen. Jesus erlaubt und er ermöglicht das. Er fordert auch manchmal Einzelne ganz konkret dazu auf. Uns allen gilt dieses Angebot, Nachfolger Jesu zu werden und Nachfolger Jesus zu bleiben, wenn wir das schon sind. Egal, ob wir gerade hier in der Lower East Side sind, Neue Straße bin ich übrigens geboren, oder im schicken Westend, Museumsufer, unabhängig davon, was wir aufgeben müssten oder schon aufgegeben haben. Manchmal allerdings zu Beginn mit einem Gehe zurück nach der Badstraße. Und dort lässt Jesus uns allerdings nicht stehen, denn er sagt weiter, dort, wo du gerade jetzt stehst, dort wende dich mir zu, biege rechts ab, komm heraus aus diesem ewigen Kreisverkehr, komm hinein in die Mitte des Lebens, komm und folge mir nach. Und hier in der Mitte, da warten sie dann. Das Kreuz, was unsere Ereigniskarten, unsere Schicksalsschläge überdeckt, und die Gemeinschaft mit anderen Christen und mit Jesus. Und der Ruf Gottes, der wichtiger ist als alles andere im Leben, ermutige uns zu einem Schritt in die Nachfolge, zu einem Leben als Nachfolger. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne von nun an bis in Ewigkeit. Amen.